Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 23. Oktober. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen: Verschärfungen in der Asylpraxis. Asylsuchende, vorläufig aufgenommene und schutzbedürftige Personen können grundsätzlich nicht mehr in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat oder in ein anderes Land reisen.
Also das heißt, Menschen werden unnötigerweise quasi in der Schweiz eingesperrt.
Sagt Lionel Walter von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Und Überreichtum tötet die Demokratie. Das Schlachthaustheater wappnet sich heute Abend für einen Angriff auf diesen Überreichtum. Auf der Bühne die Millionenerbin Marlene Engelhorn. Sie ist live zu Gast bei uns im Studio im zweiten Teil unserer heutigen Sendung. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Meldung vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Dieser kritisiert das Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza scharf. Sarah Heinzmann.
Israel habe seine humanitären Pflichten verletzt, und zwar grob und in mehrfacher Weise. Etwa indem Hilfslieferungen nach Gaza eingeschränkt wurden. Hunger dürfe nicht als Kriegsmittel eingesetzt werden, das betont das Gericht. Das Gericht befand zudem, dass die von Israel eingesetzte Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation kein äquivalenter Ersatz für die blockierten Hilfslieferungen waren. Auch die Weigerung der israelischen Regierung, mit dem UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA zusammenzuarbeiten, kritisiert der Gerichtshof scharf. Die Organisation sei das Rückgrat aller humanitären Hilfe in der Region. Israel sei verpflichtet, mit ihr in gutem Glauben zusammenzuarbeiten. Die israelische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Das israelische Außenministerium erklärt laut dem Guardian, man halte sich uneingeschränkt an seine Verpflichtungen nach dem Völkerrecht.
In die Schweiz. Ein Bericht des Bundesamtes für Statistik zeigt, dass rund 844.000 Erwachsene Mühe beim Lesen, Rechnen und Problemlösen haben.
Mehr als die Hälfte gehören zur Altersgruppe der Mitte 40 bis 65-Jährigen. Der Bericht sieht einen Zusammenhang mit dem sozioökonomischen familiären Hintergrund. So hätten die Eltern der Personen mit geringeren Kompetenzen seltener höhere Bildungsabschlüsse oder qualifizierte Berufe und seien häufiger arbeitslos. Die betroffenen Personen seien zudem schlechter in den Arbeitsmarkt integriert, hätten niedrige Einkommen und verrichten häufiger körperliche Arbeit als der Durchschnitt der Bevölkerung.
Die Maßnahmen gegen Feminizide von Bund, Kantonen und Gemeinden konkretisieren sich.
Der Ausschuss zur Umsetzung der Istanbul-Konvention definiert im Juni drei grundlegende Maßnahmen zur Prävention von Gewalt und zum Schutz von Gewaltbetroffenen. So sollen Lücken bei Plätzen in Schutz- und Notunterkünften geschlossen werden. Die Gewaltprävention in Trennungsphasen soll durch Weiterbildung von Fachpersonen verstärkt werden und zudem sollen Feminizide systematisch analysiert werden. Das kommuniziert gestern der Bundesrat.
Der Bundesrat lehnt ein Verbot von Kopftüchern bei Kindern in öffentlichen Schulen ab.
In einzelnen Fällen haben kantonale Behörden Kopftuchverbote für SchülerInnen ausgesprochen. Das Bundesgericht hält ein generelles Verbot für Kopftücher bei Kindern nicht für verfassungskonform. Dem Bundesrat sei es zudem ein Anliegen, dass sich der Staat und somit auch die Schule gegenüber allen SchülerInnen bezüglich religiöser Symbole neutral verhalte.
Und jetzt nach Bern.
Die kantonale Lohngleichheitsanalyse ergibt, dass weibliche Angestellte der Kantonsverwaltung fast 9% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Der Unterschied ließe sich auf das Dienstalter und die Position zurückführen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren verbleibt eine Lohndifferenz von etwa 1%. Im Jahr 2021 war der Unterschied noch doppelt so groß. Bei den LehrerInnen hat sich die Lohndifferenz seither von 4,6 auf 2,6% verkleinert.
Der Kanton Bern beteiligt sich an der Sanierung des Aare-Ufers in der Stadt Bern.
Es geht dabei um den Bereich Schönau bis zum Gaswerk-Areal. Der Kanton will die Sanierung mit rund 1,5 Millionen Franken unterstützen. Mit dem Projekt stellt der Kanton diejenigen Stellen des linken Aare-Ufers instand, die nicht bereits durch das Hochwasserschutzprojekt der Stadt Bern abgedeckt sind.
In der Stadt Bern gehen immer weniger Kinder in die Kita.
Kinder werden heute an weniger Tagen in der Kita betreut als noch vor der Corona-Pandemie. Das zeigt das Kita-Monitoring der Stadt Bern. Und die, sowohl die Eltern mit der Betreuung in der Kita, sehr zufrieden sind. Grund für die Abnahme stellen aber wohl finanzielle Herausforderungen dar. Viele Familien würden die Kosten für städtische und private Kitas als finanziell sehr belastend wahrnehmen. Dies habe in den letzten Jahren stetig zugenommen.
Die Turnhalle im Altenberg wird ab heute geschlossen.
Bei Wind und Schnee könnte das Dach einstürzen. Das Dach weise erhebliche Mängel auf, das kommuniziert heute die Stadt. Die Nutzung der fast 100-jährigen Halle wird voraussichtlich nach den Winterferien wieder möglich sein.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Freitag lässt der Regen allmählich nach. Der Freitagmorgen beginnt trocken und bewölkt bei Temperaturen um die 7 Grad. Im Laufe des Tages zeigt sich ab und zu die Sonne, die Temperaturen steigen bis auf 10 Grad. Am Samstagvormittag regnet es wieder, am Nachmittag kommt es zu Aufhellungen bei vereinzelten Regenschauern. Dies bei Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad. Am Sonntag ist es größtenteils bewölkt, zwischen Regenschauern zeigt sich die Sonne bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad.
Rabe Info.
Gestern teilte der Bundesrat mit, Personen im Asylbereich in der Schweiz sollen künftig nicht mehr ins Ausland reisen dürfen, auch nicht im Schengen-Raum und nicht in ihre Heimatländer. Das Staatssekretariat für Migration SEM soll solche Reisen nur noch ausnahmsweise bewilligen. Geflüchtete aus der Ukraine sind vom Reiseverbot ausgenommen. Simon Keller hat mit Lionel Walter von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe gesprochen. Sie wollte von ihm wissen, wie sich die Ausreisebeschränkung konkret auf betroffene Personen auswirken wird.
Bereits heute sind Auslandreisen nur in Ausnahmefällen möglich und müssen vorab von den Behörden bewilligt werden. Nun wird ein pauschales Verbot für alle Heimatländer und alle anderen Länder statuiert, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also das heißt, Menschen werden unnötigerweise quasi in der Schweiz eingesperrt. Konkret bedeutet das, dass wenn die Mutter stirbt zum Beispiel oder der Bruder schwer krank ist, die Geflüchteten zuerst bei den Behörden ein Gesuch stellen müssen und auf eine eventuelle Bewilligung warten müssen, bevor sie mal zu ihnen reisen dürfen.
Aufgrund der erstmaligen Aktivierung des Schutzstatus S und auch die gleichzeitig beschlossene Reisefreiheit für Geflüchtete aus der Ukraine ist es zu Verzögerungen dieser Änderung gekommen. Personen mit Schutzstatus S aus der Ukraine sind von dem grundsätzlichen Reiseverbot ausgenommen. Wie beurteilen Sie diesen Entscheid?
Also die geplanten Änderungen für Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen führen zu einer Ungleichbehandlung zwischen Personen mit verschiedenen Aufenthaltsstatus. Daher fordert die SFA nach wie vor einen einheitlichen humanitären Schutzstatus. Und übrigens, müssen wir noch sagen, wurden die Personen mit Schutzstatus S die Reisefreiheit kürzlich auch eingeschränkt. Nämlich sie dürfen sich ab dem 1. November nur noch 15 Tage pro Halbjahr statt wie bisher pro Quartal in der Ukraine aufhalten. Und das ist auch aus Sicht der SFA eine vollkommen unnötige Einschränkung. Freunde und Familienangehörige zu besuchen, das ist für alle Geflüchteten wichtig und das unabhängig vom Aufenthaltsstatus.
Nach dem Parlamentsentscheid im Dezember 2021 hatte die SFH und auch die UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR dieses grundsätzliche Reiseverbot für vorläufig Aufgenommene bereits als unverhältnismäßig kritisiert. Können Sie noch mal konkret ausführen, was genau Ihre Kritik ist?
Also das grundsätzliche Reiseverbot ist wirklich eine massive, unnötige Bestimmung, die entschieden zu weit geht. Es ist nicht vereinbar mit den Grundrechten der betroffenen Personen. Für uns, und das ist so, der Kontakt zu vertrauten Personen ist wichtig für Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und oft traumatische Erfahrungen gemacht haben, ganz, ganz besonders.
Wie beurteilen Sie diese aktuelle Entwicklung der Schweizer Asylpolitik?
Wir beobachten tatsächlich eine Verschärfung der Schweizer Asylpolitik. Ihre eigentliche Essenz, nämlich Menschen, die es brauchen, Schutz zu gewähren, geht zunehmend unter und das ist sehr problematisch. Das diskutierte Reiseverbot hat beispielsweise überhaupt keinen Einfluss auf das Asylverfahren oder die Integration. Es ist wirklich reine Symbolpolitik.
Das war Lionel Walter, er ist Mediensprecher der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.
Rabe Info Talk.
In knapp einem Monat geht die Stimmbevölkerung an die Urne. Mit auf dem Zettel die Zukunftsinitiative der JUSO. Die Forderung, Erbschaften über 50 Millionen Franken sollen zu 50% besteuert werden. Dadurch würden jährlich ungefähr 6 Milliarden Franken eingenommen, die in die sozial gerechte Bekämpfung der Klimakrise fließen sollen. Denn die Überreichen seien verantwortlich für die Klimakrise und zerstören unsere Lebensgrundlagen, so die JungsozialistInnen. Auf den Abstimmungskampf einstimmen kann man sich ab heute im Schlachthaustheater. Das Theaterstück Geld ist Klasse verhandelt über Reichtum und soziale Gerechtigkeit. Mit auf der Bühne ist die österreichische Millionenerbin Marlene Engelhorn. Ich übergebe das Wort an unsere Kulturredaktorin Sarah Heinzmann.
Vielen Dank, Ursi Grimm. Ja, herzlich willkommen bei uns im Studio. Guten Morgen, Marlene Engelhorn. Sehr schön, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben es schon gehört, Marlene, du bist Millionenerbin, du bist aber auch Autorin eines Sachbuchs, wo es um Geldfragen und Erbfragen geht. Du setzt dich dafür ein, dass reiche und überreiche Menschen stärker besteuert werden sollen. Heute Abend stehst du in der Altstadt hier in Bern auf der Bühne des Schlachthaustheaters. Du hast Millionen geerbt. Eigentlich könntest du ja dir ein schönes, angenehmes Leben ermöglichen. Stattdessen tourst du jetzt durch die deutschsprachigen Länder mit einem Theaterprojekt und du verlangst, dass reiche Menschen mehr besteuert werden. Was genau treibt dich an, das zu tun?
Ich glaube, man muss schon überlegen, auf wessen Kosten mache ich mir denn das schöne Leben, oder? Wenn man sich gerade jetzt mal beim Erbschaftsdiskurs, ich habe ja für eine Erbschaft nichts gemacht, außer in die richtige, unter Anführungszeichen, richtige Familie geboren zu werden. Und das ist nun wirklich keine Errungenschaft und das kann man nicht planen. Das ist die Quintessenz von Ungerechtigkeit. Niemand kann sich aussuchen, in welche Familie man geboren wird und unter welchen Umständen man geboren wird. Und das darf nicht der entscheidende Faktor dafür sein, ob mein Leben gut ist oder nicht. Der entscheidende Faktor dafür, ob mein Leben gut ist oder nicht, sollte sein, dass wir das demokratisch richten. Deswegen sehe ich es als ein Mindestmaß an Respekt an, erstens die Erbschaft rückzuverteilen dahin, wo sie hingehört, in die Gesellschaft, weil da kommt sie her. Und obendrein mein gesamtes politisches Kapital, meine Macht, meine Bekanntheit, alles, was ich da habe, mein Vermögen dafür zu nutzen, mich politisch dafür einzusetzen, dass strukturell demokratisch da Veränderungen stattfinden, damit sowas wie ich sich nicht reproduziert.
Ja, über Reichtum, das hat man jetzt auch schon gehört. Für dich, deiner Meinung nach, ist das ein Gift für die Demokratie. Es droht ein Demokratieverlust, wenn der Überreichtum in unserer Gesellschaft nicht angegangen wird. Machen wir doch zuerst mal eine begriffliche Klärung. Du sprichst von Überreichtum und eben nicht von superreichen Personen. Den Begriff des Überreichtums, den hat ein Ökonom und ein Psychoanalytiker geprägt, und zwar Martin Schürz, wie du ebenfalls aus Österreich. Kannst du ausführen, wieso genau sollten wir eben über Überreichtum sprechen und nicht über Superreiche?
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass es ja eigentlich nur eine Übersetzung ist. Also wenn man super übersetzt, bedeutet das über. Mal abgesehen von der Spitzfindigkeit, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir... Sekunde. Entschuldigung. Wir haben keine wirkliche Definition von Reichtum. Das ist eine relative Größe. Also man sagt reicher als, so reich wie oder weniger reich als, in dem Fall ärmer als. Aber manche Menschen sagen, okay, man ist reich mit 20.000 Euro. Andere sagen, oh, wenn es nicht in die dreistellige hunderte Millionensummen geht, dann ist es mir wurscht. Und ich glaube, der Überreichtum setzt eine normative Grenze, wo es sagt, okay, es gibt Wohlstand und es gibt einen Moment, wo das zu viel wird. Und dieses zu viel ist bei dem Überreichtumsbegriff vor allem politisch konnotiert, weil es sich um Macht dreht. Denn bei Überreichtum geht es nicht um Fragen von, oh, habe ich genug Geld, um meinen Lebensstandard so komfortabel wie möglich zu gestalten. Das ist mit Wohlstand bereits gedeckt. Wir gehen von Summen aus, wo man anfangen kann, sich politische, wirtschaftliche, mediale Macht buchstäblich einzukaufen. Und das muss man regulieren, ansonsten unterwandert man die Demokratie. Deswegen ist dieser Begriff so hilfreich, er normiert, er setzt eine Grenze. Gleichzeitig, wo diese Grenze materialistisch liegt, also ab welcher Summe zum Beispiel, das muss man im demokratischen Diskurs, begleitet von einem wissenschaftlichen Vermögensforschungsdiskurs, eruieren und dann festlegen. Ja. Aber der Begriff ist schon mal hilfreich, um zu zeigen, es gibt ein zu viel. Wir wissen ja auch, dass es ein zu wenig gibt und das nennen wir Armut. Und das braucht den Gegenpol.
Weil bei der Armut ist es ja eigentlich sehr klar, wo die Grenze liegt, oder? Es gibt Grenzen, da redet man vom Existenzminimum beispielsweise, da kann man darüber oder darunter liegen. Bei Reichtum ist es nicht das Gleiche gegeben. Du meintest davor im Vorgespräch, dass man halt Reichtum und Armut auch als relational sehen muss, sprich, die bedingen sich gegenseitig. Es gibt ja auch dieses Zitat von Brecht, das sagt, wärst du nicht reich, wäre ich nicht arm. Kannst du diese Relationalität von Armut und Reichtum, so banal es auch klingt, ausführen, was genau das heißt im aktuellen politischen Diskurs?
Ja, also es ist unmöglich, Überreichtum zu haben ohne Armut und umgekehrt. Und ich glaube, jeder, der wirklich daran interessiert ist, Armuts- und Armutsbetroffenheit abzuschaffen, muss auch Überreichtum abschaffen, weil worum es am Ende geht, es gibt eine begrenzte Menge an Ressourcen auf dieser Welt. Also das Allermeiste kommt eher aus dem Boden oder aber ist mit Arbeit verknüpft und die ist an die Menge an Menschen gekoppelt. So. Und wenn man sich anschaut, diese Ressourcen, die es gibt, die wir aber alle brauchen, Grundversorgung ist so ein Stichwort, also man braucht Wohnraum, es gibt aber eine begrenzte Menge von Land, die zur Verfügung steht. Man braucht Nahrungsmittel, man kann aber eine begrenzte Menge aufnehmen oder eine begrenzte Menge herstellen. Wer hat Zugang zu diesen Ressourcen? Wem gehören diese Ressourcen? Wer hat die Verfügungsgewalt über diese Ressourcen? Und wie verteilen wir diese ganzen Zugänge und diese Entscheidungshoheit quasi? Und das ist pure Verteilungspolitik und das kann man vor allem über das Eigentumsrecht eben machen, aber unterschiedliche Mechanismen greifen. Und Vermögen ist halt eine Möglichkeit, wie man sorgt. Vermögen ist quasi die Potenzialität von Eigentum, das was hergestellt werden kann, wenn Eigentum was abwirft, das ist dann das Vermögen. Und was es tut, de facto ist, es zieht Einkommen an. Also nehmen wir ein ganz banales Beispiel, das sind jetzt österreichische Zahlen, aber in Österreich zum Beispiel sind 90% der Menschen keine EigentümerInnen ihrer eigenen Wohnung. Das ist, in der Regel sind die EigentümerInnen in den reichsten 10%. So. Das heißt, denen gehören die gesamten Wohnungen, in denen alle wohnen. Rein rechnerisch gesehen ist es gar nicht möglich, dass alle VermieterInnen sein können. Es muss dafür ja MieterInnen geben, die ja dann per Definition kein Eigentum haben. So. Da fängt es schon mal an. Also es ist schon mal gegeben, dass man auf jeden Fall zwei Klassen hat. Das nächste ist, 250 Millionen Euro werden jeden Monat von den 90% an Miete überwiesen an die reichsten 10%. Das ist direkte Umverteilung. In Österreich. Das ist direkte Umverteilung und das bedeutet, wir haben hier ein System, aus dem keiner aus kann, weil man kann sich nicht aussuchen, nicht zu wohnen. Man muss wohnen irgendwie. Also man kann schon ohne Wohnung sein, aber das ist in der Regel nicht das, was die Menschen wollen. Also kann sein, dass sich das jemand aussucht, aber in der Regel ist das nicht erwünscht. Und jetzt ist die Frage, wie regulieren wir den Zugang zu Wohnraum, die Verteilung von Wohnraum, auch so Sachen wie Größe, was muss die Mindestgröße sein, aber gibt es auch eine Maximalgröße, wie groß darf der Palast eigentlich werden, bevor wir uns denken, holla die Waldfee, das ist so nicht notwendig. Und wir sehen halt, dass diese Ressourcen so verteilt sind, wenn wir sie konzentrieren, man redet ja von konzentriertem Vermögen, in einem Prozent der Bevölkerung, dann ist rein rechnerisch einfach klar, wenn ganz wenige Menschen urviel von allem besitzen, das ist deren, dann bleibt für ganz viele Menschen einfach nichts übrig. Und was dann entsteht, um die Zugänge herzustellen, sind Paywalls, Preise und Schuldsysteme. Und wir sehen das ja auch in unserem direkten Konsum. Fast nichts ist mehr im Eigentum. Wir mieten unser Recht für alles. Unser Recht, also dass wir irgendwo wohnen dürfen, hat mit Miete zu tun. Niemand muss Miete verlangen. Man kann einen unentgeltlichen Nutzungsvertrag schließen. Also das ist eine Entscheidung, dass man ein Einkommen herstellt, aus dem Bedürfnis einer anderen Person. Das heißt, die Eigentumsfrage und die Vermögensfrage zieht quasi das Einkommen von den 90% oder den 99%, würde ich eigentlich sagen, an. Und so bewegt sich Geld immer in die gleiche Richtung.
Das führt dann schlussendlich, wie du es auch ausgeführt hast, zu einer Kumulation von politischer Macht bei sehr wenigen Personen. Und über diese Kumulation von ökonomischer und politischer und auch sozialer Macht, darüber zu reden, das ist dir ein großes Anliegen. Du bist ja selbst Millionenerbin, du hast einen zweistelligen Millionenbetrag geerbt. Behalten willst du den nicht oder wolltest du den nicht? Du hast einen BürgerInnenrat ins Leben gerufen und dieser BürgerInnenrat hat dann die Kompetenz gehabt, zu entscheiden, was mit diesem Betrag geschehen soll. Wieso genau hast du einen BürgerInnenrat ins Leben gerufen und nicht selbst entschieden, wer dieses Geld erhalten sollte?
Also ich glaube halt an die Demokratie. Und ich glaube, also BürgerInnenräte sind ein hervorragendes Instrument der Demokratie, das in meinen Augen sehr ausbaufähig ist. Natürlich können die auch nicht alles richten, aber es zeigt, dass ich die Entscheidung treffen konnte, dass ich ernst nehme, alle meine Mitmenschen in der Demokratie, dass ich sie als gleichberechtigte politische Menschen ernst nehme und ihnen eine Entscheidung übertragen kann, die ich auch allein fällen könnte, rein von der Art und Weise, wie die Macht nun mal verteilt ist, durch die Verteilung meines Vermögens. Aber ich kann das abgeben. Und wir haben ziemlich gut bewiesen, würde ich jetzt mal einfach behaupten, weil so ist das auch aufgenommen worden. Das sagen auch die Ergebnisse der Studien, die das Ganze begleitet haben. 50 Menschen, die repräsentativ sind für die österreichische Bevölkerung, haben entschieden, im Interesse der österreichischen Bevölkerung, das sind wichtige Punkte, da würden wir Geld hinstecken, wenn wir die politische Macht hätten. Wir haben sie nicht, weil das ist ein privater BürgerInnenrat gewesen. Aber das ist exemplarisch das, was uns wichtig ist. Und da war Klima ganz vorne dabei, da war Feminismus, also vor allem Gewaltprävention ganz, ganz vorne dabei. Aber auch eben soziale Frage von Teilhabe, von Wohnen, von Vermögensforschung und dann aber auch die klare Empfehlung, unbedingt Vermögen und Erbschaften zu besteuern. Und ich wollte zeigen, wenn man schon Vermögen rückverteilt, dann muss man nicht in die Falle tappen, sich aufzuführen wie irgend so ein gönnerhafter Gutsherr. Und dann vielleicht besprengselt man die Glück haben, dass sie erwählt wurden, mit ein bisschen was aus der Rendite. Nein, man nimmt den gesamten Batzen und legt ihn in die Hand der Leute, weil die Leute kann man ernst nehmen. Und wenn man das auch unterstützt mit eben wissenschaftlicher Begleitung, mit Moderation, wenn man das wirklich gut macht und sie bezahlt für ihre Arbeit, dann kommt dabei was Gutes raus. Nämlich, die Leute wissen genau, was es braucht. Und dieses Vertrauen, das ist der Kern von Demokratie. Und das war mir wichtig zu zeigen, es geht transparent, es geht demokratisch, man kann Menschen zur Teilhabe einladen und man kann es inklusiv machen. Wir haben uns ja auch wirklich bemüht, dafür zu sorgen, dass Menschen, die zum Beispiel die Sprache nicht sprechen, dass die so Simultandolmetsch bekommen, dass Menschen, die eine Behinderung haben, dass sie die entsprechenden Unterstützungen bekommen für die Barrierefreiheit, da wo sie noch nicht gegeben ist, Kinderbetreuung, lauter solche Sachen. Das ist alles machbar, alles im Budget. Und all die Ergebnisse und so ist alles online, man kann sich das anschauen, guterrat.info, falls man Interesse hat.
Ja, vielen Dank auch fürs Teilen dieser Information. Es geht also nicht nur darum, Geld umzuverteilen, sondern auch die damit verbundene politische Macht. Der BürgerInnenrat hat seinen Entscheid schon gefällt, welche Initiativen genau gefördert werden sollten. Die Frage, die ich jetzt stelle, ist somit vielleicht obsolet, aber bist du mit den Entscheidungen des BürgerInnenrates einverstanden oder gab es da auch teilweise Entscheide, die du so nicht gefällt hättest?
Also das Erste ist, jeder Mensch, der sich die Liste anschaut, die da von dieser Gruppe gewählt wurde, wird sich eine andere Liste gewünscht haben. Das ist das Normalste, das gilt ja auch für die Leute im BürgerInnenrat selber. Aber es ist ein guter Beweis dafür, wenn viele zusammenarbeiten, dass das, was am Kompromiss rauskommt, das ist eine wirklich gute Liste an Organisationen, die sehr beispielhaft aufsteht, welche Kerngebiete wichtig sind, also Klima, Umwelt und Antirassismusarbeit, Feminismus und so weiter. Aber was viel wichtiger ist, mich interessiert nicht das Ergebnis so sehr als der Prozess, weil der Zweck die Mittel nämlich nicht heiligt. Das heißt, wenn ich mir mein Ergebnis, mein Lieblingsergebnis einkaufe, dann gebe ich quasi zu, dass es okay ist, sich ein Ergebnis, das man sich wünscht, zu kaufen. Und weil ich mir nicht wünsche, dass irgendwer mit seinem Vermögen die Macht hat, sich das Lieblingsergebnis zu Herz zu bezahlen, möchte ich einen anderen Prozess. Und der Prozess der Demokratie, der Transparenz, der Diskussion, das ist, was der BürgerInnenrat gebracht hat. Und deswegen, da stehe ich dahinter, absolut. Selbst wenn ich mit der Liste nicht ganz einverstanden sein sollte oder wenn ich sie feiere wie nichts anderes auf der Welt. Wichtig ist, wie kommen wir da hin? Und über die Demokratie müssen wir hin. Das ist der Punkt.
Ja, also diese Betonung vom Prozess und eben nicht nur vom Ergebnis. Diese Thematiken, die bringst du momentan auf die Bühne im Rahmen eines Theaterstückes mit dem Titel Geld ist Klasse, Ungleichheit und Überreichtum. Dieses Stück, das wird heute Abend in Bern zum ersten Mal in der Schweiz aufgeführt. Seit rund einem Jahr tourst du mit diesem Stück durch die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Du führst auch Debatten mit dem Publikum rund um dieses Stück. Auch heute Abend wird es eine Nachbesprechung geben zum Stück. Was genau löst dieses Stück beim Publikum aus? Was für Reaktionen kommen da auf dich zu?
Die sind sehr gemischt, durchwegs positiv. Es ist ganz selten, dass jemand mal nicht so begeistert ist. Wir bekommen unglaublich positive Rückmeldungen. Aber es ist extrem aufwühlend und emotional für ganz viele Menschen tatsächlich auch. Also ich werde nie vergessen, ich bin einmal in Wien aus der Garderobe dann raus und sehe da eine Person stehen und die Person war in Tränen aufgelöst. Weil die hat sich einfach ein bisschen verabschiedet und ist zufällig in diese Gegend der Garderobe gekommen. Dann habe ich sie halt gefragt, ob ich sie kurz in den Arm nehmen soll, ob sie das gerade braucht. Hat sie auch gebraucht. Aber es war einfach, weil sie mir dann gesagt hat, es hat so viel, was ich eh erlebe und was ich weiß, was meine Lebensrealität ist, nochmal greifbar gemacht und mir nochmal bestätigt. Ich bin nicht durchgeknallt, sondern das ist wirklich so. Das sehen andere auch. Ich bin nicht isoliert in meinem Erlebnis und in meinem Verständnis, sondern da gibt's wirklich ganz, ganz viel, das einfach belegt und wahr und da ist. Und das ist entsetzlich und das wühlt mich auf, aber es ist auch viel möglich. Also wir versuchen ja auch, die Leute nicht allein zu lassen mit einer Analyse von, wie schrecklich alles ist, sondern auch anzustoßen, was möglich ist, was man anderes machen kann. Also wie gesagt, sehr, sehr gute, positive Reaktionen. Und die Leute, ein Ergebnis, das fand ich in Düsseldorf ganz toll, ein Typ, der dann so meinte, ja, er ist ja jetzt sehr depressiv wegen des Kapitalismus und eigentlich denkt er sich, vielleicht geht es anderen auch so und er stellt sich jetzt an die Bar im Foyer und wer Bock hat, soll sich doch gerne mit ihm jetzt dann unterhalten und vielleicht kann man eine Selbsthilfegruppe gründen und sich 10 Leute hingestellt und dann gesagt, ja, wir brauchen regelmäßig Austausch, um uns auseinanderzusetzen. Und genau solche Kleinigkeiten, Das ist politische Aktivierung. Und genau darum geht es, dass Leute beginnen zu sagen, okay, ich kann was machen, das beginnt vielleicht klein. Aber hoppla die Hops, plötzlich stehe ich bei einer großen Kundgebung und verlange Gerechtigkeit, weil ich begonnen habe zu merken, ich kann tatsächlich was machen und zwar nicht alleine, aber mit anderen gemeinsam, weil wir ein geteiltes Verständnis haben, eine geteilte Analyse und einen geteilten Wunsch nach Veränderung und bereit sind dafür auch zu arbeiten und auf die Straße zu gehen, wenn es notwendig ist oder Petitionen, es gibt ja urviele Möglichkeiten. Das ist es und es scheint sehr mobilisierend zu wirken.
Du legst also da, wie dieses Stück auch sehr aktivierend wirkt auf das Publikum. Ich nehme mal an, dass das Publikum ja im Vorhinein schon eine gewisse Grundsympathie haben könnte für deine Positionen. Was genau löst denn das Stück oder allgemein die Debatte? Du bist jetzt schon seit sehr vielen Jahren mit diesem Thema unterwegs, hast in vielen Talks gesprochen. Hast du auch Austausch mit anderen über reichen Menschen, die sich durch deine Argumentation überzeugen ließen?
Ich bin tatsächlich sehr oft im Austausch mit anderen überreichen Menschen, also mitunter, weil wir gemeinsam bei TaxMeNow zusammengearbeitet haben und so.
Also TaxMeNow, eine Organisation, die sich für die Besteuerung von reichen Menschen einsetzt.
Genau, die versucht im Dachraum tätig zu sein, aber vor allem in Deutschland, weil da einfach die meisten sich gefunden haben. Aber die überreichen Menschen, die ich kenne, sind alle demokratisch eingestellt. Und weil sie demokratisch eingestellt sind, verstehen sie, dass Teilen ganz, ganz wichtig und strukturell eingebettet sein muss. Und deswegen sind sie für Besteuerung und so. Es gibt natürlich Leute, die das auch nicht so gut finden. Aber was mir auch mal passiert ist, ist, dass eine Person bei einem der Stücke war. Und wir haben eine gemeinsame überreiche Freundin sozusagen. Und hat dann dieser Freundin gesteckt, ja, ich war jetzt in dem Stück und das war wichtig. Und jetzt gehe ich in meine Rückverteilung und jetzt schaue ich mir an, wie ich das mit meinem Vermögen handhabe, weil ich kann nicht einfach nichts tun. Ich muss was machen und das ist möglich und ich bin nicht alleine, das weiß ich auch und zack. Also es scheint auch da mobilisierende Möglichkeiten zu geben. Ich würde mich darauf aber nicht verlassen, das ist ganz, ganz wichtig. Die Überreichen werden diese Welt nicht retten, die Überreichen werden den Karren an die Wand fahren. Deswegen ist es nicht mein Zielpublikum. Ich freue mich, wenn die da sind, ich freue mich, wenn die mitmachen und solidarisch sind und endlich mal was in die Hand nehmen. Aber wichtiger ist mir, die Leute, du hast es vorhin gesagt, die vielleicht auch positiv voreingestellt sind. Ja, das mag schon sein, aber das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, dass wir uns in der Gruppe bestärken, dass wir nicht allein sind, dass wir gemeinsam Hoffnung schöpfen und gemeinsam aktiv werden können. Diese Beziehungsarbeit von denen, die bereits die Analyse vielleicht teilen, ist unglaublich wichtig und deswegen ist mir das auch durchaus sehr recht. Ich freue mich, wenn Leute sich überzeugen lassen, aber ich freue mich auch, wenn wir unseren Zusammenhalt stärken.
Schön. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich, explizit nochmal auf den Schweizer Kontext. Du meintest es gerade, die überreichen Menschen, die werden sich nicht selber freiwillig besteuern oder der Großteil zumindest nicht. Es gibt in der Schweiz eine Initiative, über die wir in einem Monat abstimmen. Das wurde davor auch schon erwähnt. Die sogenannte Zukunftsinitiative der JUSO. Die Initiative fordert, dass Erbschaften über 50 Millionen Franken zu 50% besteuert werden. In einem Monat wird darüber abgestimmt und die Vorabstimmungsumfragewerte zeigen nun, dass die Initiative einen enorm schweren Stand haben könnte an der Urne. Die große Mehrheit der Bevölkerung gibt an, die Initiative ablehnen zu wollen. Marlene Engelhorn, wie kannst du dir erklären, dass die Erbschaftssteuer politisch so einen schweren Stand hat, auch in einer Volksabstimmung? Hast du dafür eine Erklärung?
Zunächst einmal ist ja der Vorschlag sehr konservativ und da ist ja nichts Radikales drinnen. Das ist das Erste, was mir daran aufgefallen ist. Was nicht heißt, dass es nicht ein Schritt in die richtige Richtung ist, zu sagen, okay, wir müssen was machen, wir müssen irgendwo anfangen. Was mir auffällt, und da mache ich mir jetzt sicherlich keine FreundInnen, ich halte die direkte Demokratie in der Schweiz für wahnsinnig korrupt, weil es die Frage ist, wer kann die beste Kampagne zahlen? Und die unglaublichen Gelder, die die Lobby des großen Geldes, die Vermögensverteidigungsindustrie hineinpumpt, um dafür zu sorgen, dass die öffentlichen Diskurse nicht Feuer fangen, sondern in einer Angstsituation verbleiben von wegen, oh, das könnte mich treffen, oh, ich könnte was verlieren, ah, das könnte mich irgendwie schlecht beeinflussen, was ja die politische Aktivität im Keim ersticken soll. Da wird urviel Geld reingepumpt. Und das, wer die bessere Kampagne zahlen kann, der kriegt am Ende das bessere Ergebnis. Das tut mir leid. Es ist gut gemeint, aber es ist schlecht gemacht, weil eine ungleiche Gesellschaft einfach, man startet nicht am selben Punkt dasselbe Rennen. Manche starten 5 Meter vor der Ziellinie und die anderen müssen 300 Kilometer laufen. Es ist nicht vergleichbar. Deswegen wundert es mich überhaupt nicht. Und ich glaube, der Diskurs muss viel größer aufgefächert werden als eine einzige Volksabstimmung. Das reicht einfach nicht. Insofern, es wundert mich nicht. Ich finde aber auch, dass die User sich durchaus hätten trauen können, da etwas ambitionierter ranzugehen. Vielleicht hätte das den Diskurs nochmal komplexer gemacht, was dann schwerer ist, lobbytechnisch auszuhebeln. Wer weiß, aber schwierig, anderen Leuten in die Suppe spucken ist auch nicht so mein Ding. Aber immerhin haben sie es versucht.
Vielen Dank, Marlene Engelhorn, für deine Berichte und deine Einschätzung. Zu der Juso-Initiative, zur Zukunftsinitiative, werden wir hier im Rabe Info in den kommenden Wochen noch ausführlicher berichten mit den Pro und Kontras zu dieser Initiative. Wer sich über Erbschaft davor aber schon informieren will, der kann heute Abend ins Schlachthaustheater gehen. Da feiert das Stück Geld ist Klasse seine Schweizer Premiere und wird dann heute Morgen und am Samstag gespielt im Schlachthaustheater Bern. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio, Marlene Engelhorn.
Danke für eure Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 23. Oktober. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Simon Keller und Sarah Heinzmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.